Herr ist auferstanden. Das mit den Kindern muss ich nicht nochmal extra sagen, gell? Das haben die schon alleine Kraft, dass sie gehen dürfen. Schön, dass ihr da seid. 1998 erschien im Journal of Personality and Social Psychology eine Studie mit dem Titel Praise for Intelligence Can Undermine Children's Motivation and Performance. Also auf Deutsch ungefähr so viel wie Lob für Intelligenz kann die Motivation und Leistung von Kindern untergraben. In dieser Untersuchung wurde gezeigt, dass das Loben von Kindern für ihre Intelligenz im Vergleich zum Loben für ihre Anstrengung unterschiedliche Auswirkungen hat auf ihre Motivation und auf ihr Verhalten bei Herausforderungen. Wollt ihr wissen, wie das abgelaufen ist? Also ich schildere es ganz kurz, weil es geht ja eigentlich hier nicht um Erziehungstipps heute, aber ich fand es interessant. Dafür wurden 5 Klässler in 2 Gruppen eingeteilt. Die sollten eine einfache Aufgabe lösen. Die Kinder der einen Gruppe erhielten nach dem Lösen dieser einfachen Aufgabe ein Lob für ihre Intelligenz. Du bist so schlau. Ja? Die Kinder der Kontrollgruppe wurden für ihre Anstrengung gelobt. Du hast so arg gut dich angestrengt. Anschließend haben die Kinder eine schwerere Aufgabe bekommen und die Ergebnisse zeigten, dass die Kinder, die für ihre Intelligenz gelobt worden waren, weniger Ausdauer hatten, weniger Freude in den Aufgaben und dazu neigten, Misserfolge ihrer mangelnden Fähigkeit zuzuschreiben. Die Kinder aus der Kontrollgruppe dagegen, die für ihre Anstrengung gelobt worden waren, die blieben mehr dran, die blieben motivierter, zeigten mehr Ausdauer und betrachteten Misserfolge als Gelegenheit zum Lernen. Jetzt geht es mir heute nicht primär um Erziehungstipps und Studien, sondern um die weiterführende Frage, die mit dieser Studie aufgeworfen wird. Sind für uns Menschen unsere Fähigkeiten oder Eigenschaften angeboren oder sind sie unveränderlich? Durch die Untersuchung sehen wir, dass unsere Haltung zu uns selber und die Reaktion vom Umfeld maßgeblich prägt, wie wir mit Herausforderungen umgehen, was wir für möglich halten und woran wir wachsen. Wer für Anstrengung gelobt wird, entwickelt sowas, das wir dynamisches Selbstbild nennen. Ja, also es ist immer diese Sache, dass wir uns sagen, ich kann lernen, ich kann mich entwickeln, ich kann wachsen, wenn ich mich anstrenge. Und wer hingegen für bloße Begabung gelobt wird, ja, der verinnerlicht vielleicht ein statisches Selbstbild. Ja, ich bin entweder fähig oder nicht. Wenn was schwierig wird, dann kann ich das halt nicht. Es zeigt sich also, der Mensch ist kein fertiges Wesen. Er ist ein Lernender oder eine Lernende, je nachdem. Und es begegnet uns auch in der Bibel immer wieder Bilder, die Wachstum und nicht Perfektion im geistlichen Leben beschreiben. Es begegnet uns zum Beispiel im 2. Petrusbrief in Kapitel 3, Vers 18. Da heißt es, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Oder im Epheserbrief in Kapitel 4, lasst uns aber die Wahrheit reden in der Liebe und in allem hineinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Oder in Römer 12, Vers 2, da heißt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinns, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir Menschen sind also nicht festgelegt auf unsere Herkunft oder unseren momentanen Zustand. Nee, Gott begegnet uns als jemand, der uns nicht nur dann liebt, wenn wir perfekt sind, sondern der uns liebt, wie wir sind und der uns weiterführen will. Ja, Wachstum, Reifen, Lernen, geistliche Entwicklung, all das sind wichtige Themen für unser geistliches Leben. Und da habe ich ein bisschen weiter überlegt, so in der Vorbereitung auf diese Predigt und mir ist aufgefallen, naja, es gibt schon Dinge, die sind formbar, die sind entwickelbar in unserem Leben, aber es gibt vielleicht auch Punkte, die sind uns fundamental zu eigen, uns Menschen. Vieles ist formbar und entwicklungsfähig, aber es gibt Eigenschaften, die allen Menschen gleich sind, die haben wir einfach. So sind wir als Menschen. Ja, jeder Mensch ist zum Beispiel als Ebenbild Gottes geschaffen. Da habe ich letzten Freitag schon gesagt, einzigartig sind wir. Das Leben des Menschen kann nur von Gott geschenkt werden. Und damit ist es einzigartig und absolut wunderbar. Wir haben eine unverlierbare Würde und Verantwortung für unser Leben. Jeder Mensch ist auch auf Beziehung hingeschaffen. Auch das ist unverlierbar, ja, zu Gott und auch zu anderen Menschen. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, ist mehr so ein Socializer, und der andere vielleicht eher, ja, der braucht nur so 2, 3 gute Freunde. Aber jeder Mensch braucht Beziehung. Jeder Mensch ist auch fähig zum Guten, und genauso ist jeder Mensch auch ein Sünder und damit erlösungsbedürftig. Und jeder Mensch ist endlich. Ja, unser Leben endet irgendwann. Da können wir gar nichts machen, auch wenn ihr euch da jetzt irgendwie einfrieren lasst in flüssigem Stickstoff oder so, keine Ahnung. Das Leben endet einfach irgendwann. Und gleichzeitig tragen wir alle eine tiefe Sehnsucht nach Leben in uns. Eine Ahnung davon, dass der Tod nicht das letzte Wort haben darf. Und diese Sehnsucht, die ist kein Lernverhalten, sondern sie gehört fundamental zu uns. Im Prediger in Kapitel 3, Vers 11 schreibt der Prediger, alles hat er, also Gott, schön gemacht zu seiner Zeit. Und auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, also in das Herz der Menschen. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Diese Sehnsucht nach Ewigkeit und die gleichzeitige Endlichkeit unseres Lebens ist es, was uns Menschen immer wieder zutiefst erschüttert, zutiefst trifft. Insbesondere im Angesicht von Krankheit, von Leid, von Tod. Und auch Jesus musste sich in seiner Zeit hier auf der Erde mit dieser Spannung auseinandersetzen. Das hat ihn nicht kalt gelassen, diese Spannung. Im Johannesevangelium in Kapitel 11 wird uns eine Geschichte erzählt, wie Jesus mit dem Tod eines guten Freundes, seines guten Freundes Lazarus konfrontiert ist. Dieser Lazarus und seine beiden Schwestern Maria und Martha lebten in Bethanien, einem kleinen Dorf in der Nähe von Jerusalem. In den Evangelien werden uns mehrere Geschichten über diese Ortschaft erzählt. Während seiner Wirkungszeit war Jesus öfters dort in Bethanien und auch mehrfach bei dieser Familie zu Besuch. Sie waren offensichtlich Jünger und auch gute Freunde von Jesus, allerdings ohne ihm direkt nachzufolgen. Als Lazarus nun schwer krank ist, senden seine Schwestern den Boten mit der Bitte um Hilfe zu Jesus. Bis der allerdings eintrifft, ist es schon zu spät. Seit 4 Tagen ist Lazarus tot. Und bei seiner Ankunft begegnete jetzt Jesus zunächst der Martha und dann ihre Schwester Maria. Und er sieht die beiden weinen. Er nimmt wahr, wie zerrissen sie sind und wie sehr sie unter dieser unverrückbaren Tatsache menschlicher Vergänglichkeit leiden. Und es erschüttert ihn selbst zutiefst. Da heißt es, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Jesus weinte. Das war für ihn nicht nur Show. Ja, so ein Unsterblicher, der unter uns Menschen versucht, Emotionen nachzuahmen oder so. Es war auch nicht nur Mitleid mit den Trauernden. Nein, diese Dimension unseres Lebens, der Schöpfung, diese Vergänglichkeit, die trifft Gott ins Innerste. Und zwar so tief, so viel ernsthafter, als wir uns das manchmal vorstellen können. Ich habe oft den Eindruck, dass wir Menschen, vor allem wir Christen, das völlig unterschätzen. Und nur so stellen wir dann solche Fragen wie, wie kann Gott Leid zulassen? Könnte er Leid nicht auch verhindern? Den Tod nicht ausmerzen? Sicher? Sicher könnte er das. Aber dann wäre diese Schöpfung ein reines Schauspiel. Dann wäre der Mensch eben nicht nach dem Angesicht Gottes erschaffen, wie wir es im 1. Mose 5 lesen. Dann könnte der Psalmist nicht schreiben, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel mit Herrlichkeit und Pracht krönsten, den Menschen. Und dann gäbe es auch keinen Grund für Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Diese Erlösung bräuchten wir dann doch gar nicht, wenn alles so ein Puppentheater wäre. Nee, Gott nimmt diese Dimension wahnsinnig ernst, diese Dimension unseres Lebens. Diese Erlösung hat unseren Herrn und Heiland alles gekostet. Die hat ihn sein eigenes Leben geben lassen. Dieser Prozess hat ihm so viel Angst eingejagt, dass er Blut schwitzte, lesen wir in den Evangelien. Die hat ihn die Gottesferne am Kreuz erleiden lassen. In der Offenbarung in Kapitel 5, Vers 11, da sind wir in so einer Vision des Thronsaals Gottes. Und da wird Jesus als das Lamm wie geschlachtet vorgestellt. Unsere Sünde hat also so gravierende Auswirkungen, dass Gott dem Allmächtigen die Folgen unserer Verfehlungen in Ewigkeit körperlich anzusehen sind. Ja, Gott nimmt diese Dimension ernst. Wir sehen das also, dass Jesus die Dimension unseres Lebens, die Zerrissenheit zwischen Endlichkeit und Ewigkeit, absolut ernst nimmt. Und wir sehen seine Liebe zu seinen Freunden auch, zu uns heute. Diese Liebe, die ist nicht an unsere Perfektion geknüpft oder an unsere Eigenschaften. Ja, wir müssen nicht erst perfekt sein und dann liebt uns Gott. Ja, die gilt uns auch dann, wenn wir im Prozess dieser Veränderung noch ganz am Anfang stehen. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ja, falls ihr euch gefragt habt, wo ist denn da jetzt der Zusammenhang? Ja? Also wir sind Menschen, wir sind Wesen, die sich entwickeln, wir sind Wesen, die sich weiterentwickeln, die in der Beziehung wachsen. Und da müssen wir nicht erst perfekt sein und nicht erst am Ende angekommen sein in der Perfektion. Die Liebe Gottes gilt uns immer. Jesus sind im Gegensatz zu uns aber ganz wesentliche Eigenschaften zu eigen, die wir nicht besitzen. Obwohl Jesus ganz Mensch ist, obwohl er Trauer miterlebt, obwohl er diese Zerrissenheit miterlebt, ist Jesus gleichzeitig auch ganz anders als wir Menschen. Als er Martha in dieser Situation begegnet, entspinnt sich folgender Dialog, der zumindest eine unveränderliche Wesenseigenschaft auf den Punkt bringt. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Zuallererst begegnet uns hier erstmal der lebendige Glaube von Martha. Sie ist es, die Jesus gleich entgegeneilt, als sie hört, dass er eingetroffen ist. In ihrer Aussage, dass Jesus ihren Bruder hätte retten können, liegt kein Vorwurf. Vielmehr stellt sie nüchtern fest, dass der Tod in der Gegenwart von Jesus keine Macht gehabt hätte. Und irgendwie formuliert sie so eine diffuse Hoffnung, dass er vielleicht doch irgendwie in dieser Not helfen kann, dass er vielleicht die Not lindern kann. Und Jesu Antwort lautet einfach: Dein Bruder wird auferstehen. Ich meine, aus unserer heutigen Perspektive, 2000 Jahre später, nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus, ist es natürlich eine klare Zusage von Jesus, dass er Lazarus auferwecken wird. Muss Martha das nicht sofort begreifen? Aber für sie ist es ein bisschen schwieriger. Es ist bewusst ein bisschen doppeldeutig formuliert von Jesus. Denn der Glaube an diese Totenerweckung am Ende der Zeiten war damals tatsächlich weit verbreitet. Und vielleicht erschrickt Martha sogar ein bisschen im gleichen Moment, ein bisschen vor ihrer eigenen Kühnheit. Vielleicht dämpft sie ihre eigenen Erwartungen und sagt einfach: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Aber da antwortet ihr Jesus: Ego emi he anastasis kai he seon. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin. Das sind Worte, mit denen Jesus im Johannesevangelium die zentralen, die unveränderlichen, unverrückbaren Eigenschaften seiner Persönlichkeit beschreibt. An 7 Stellen im Johannesevangelium tauchen diese Ich-Bin-Worte auf. In Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus, ich bin das Wort des Lebens, das Brot des Lebens. In Johannes 8, Vers 12 sagt er, ich bin das Licht der Welt. Johannes 10, Vers 7, ich bin die Tür. Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Und hier in unserem Text, in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Wenn von der Auferstehung die Rede ist, auch heute an Ostern, wenn von der Auferstehung die Rede ist, dann braucht Maria, brauchen wir nicht in die Zukunft, an das Ende der Geschichte zu schauen. Die Auferstehung ist jetzt schon. Die Auferstehung ist uns nah und gegenwärtig in der Person von Jesus. Rein abstrakt betrachtet, ja, so theoretisch betrachtet, bleibt so eine Auferstehung am Ende der Zeit, die es vielleicht gibt oder geben wird, für uns Menschen, für uns Todgeweihte, sage ich mal ein bisschen provokant, im Sterben und am Grab irgendwo kraftlos, oder? Gibt es sie wirklich? Das bleibt für uns unvorstellbar und unbekannt. Aber wenn Jesus in seiner Person selber die Auferstehung und das Leben ist, dann wird für Sterbende, wird für Trauernde alles anders. Jesus kennen wir aus unzähligen Glaubenserfahrungen. Jesus, er ist uns nah, er ist uns gewiss. Und so macht es Sinn, wenn Jesus diese Gedanken im Folgenden weiter ausführt. Wörtlich heißt es, wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ein Parallelismus, ja. Aber Ausgangspunkt ist in beiden Formulierungen immer die irdische, die diesseitige Existenz. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt. Ja? Und jeder, der lebt und an mich glaubt. Die diesseitige Existenz. Und der Zielpunkt, das Leben bzw. das Nichtsterben in einer umfassenden, auch in einer ewigen Dimension. Und beide Male ist die Voraussetzung dafür aber der Glaube an den, der selbst die Auferstehung und das Leben ist und uns bereits in diesem Leben beides schenken möchte. Und wenn wir das glauben, wenn wir darauf vertrauen, dann erlangt auch unser irdisches Leben eine neue Dimension. Das Leben, das Jesus schenkt, nimmt bereits hier seinen Anfang und reicht rüber bis in die Ewigkeit. Jesus ist also nicht irgendjemand, der am Ende der Zeiten uns von den Toten wieder auferweckt, sondern derjenige, dem es jetzt schon zu vertrauen gilt. Und drum fragt Jesus die Martha auch nochmal ausdrücklich, glaubst du das? Und ein solches unausweichliches Glaubst du das, ist eigentlich jeder echten Verkündigung, jeder echten Predigt zu eigen, auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird. Und das gilt auch heute dir. Diese Frage, die Jesus der Martha stellt, glaubst du das, ist die entscheidende Frage, an der alles hängt. Und sie gilt, wie gesagt, auch uns heute, sie gilt dir. Glaubst du das, dass Jesus die Auferstehung ist? Dass er das Leben ist, auch für dich. Wenn ja, dann verändert es alles. Dann ist dein Glaube nicht bloß Trost in dunklen Zeiten, sondern eine lebendige Verbindung zu dem, der den Tod überwunden hat. Dann ist dein Leben nicht mehr dem Verfall ausgeliefert, sondern eingebettet in Gottes ewige Geschichte. Dann bist du frei. Du bist nicht mehr die Summe deiner Fehler oder deines Versagens. Das hat Jesus alles für dich am Kreuz getragen. Klar, sicher, wir machen noch Fehler. Aber dein Leben hat jetzt eine Zukunft. Nicht, weil du alles im Griff hast, sondern weil Jesus lebt. Und wenn er lebt, dann ist auch in deinem Leben Auferstehung möglich. Dann ist neues Leben möglich, heute schon. Denn Jesus ist stärker als der Tod. Weil Jesus lebt kannst du leben. Weil er die Auferstehung ist, musst du den Tod nicht fürchten. Weil er das Leben ist, darfst du jeden neuen Tag als Geschenk empfangen. Und vielleicht geht es dir ein bisschen so wie der Martha, ja, am Anfang von unserer Geschichte. Dass du dir das schon irgendwie vorstellen kannst, ja, am Ende der Zeiten einmal aufzuerstehen, aber irgendwie klingt das abstrakt, irgendwie tröstet es auch nicht wirklich. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass Gott uns dieses ewige Leben schenkt, aber du verstehst es noch nicht so ganz. Wie soll das aussehen? Wie soll man sich so eine Ewigkeit jetzt vorstellen? Und was hat das letztlich mit unserem irdischen Leben hier und jetzt zu tun? Und in letzter Konsequenz ist es ja auch so eine Art Geheimnis. Ich tue mir auch manchmal schwer, das so griffig, prägnant, das gut zu formulieren. Letztlich geht es nicht darum, dass wir uns diese Auferstehung oder ewiges Leben irgendwie denken oder vorstellen können. Es geht auch nicht darum, dass wir dogmatisch jede Einzelheit absolut richtig glauben oder jeden Lehrsatz auswendig gelernt haben. Sondern es geht darum, dass wir uns mit unserem Vertrauen ganz an diesen Gesandten Gottes, an diese Person Jesus Christus binden. Denn er hat durch seinen eigenen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung den Tod ein für alle Mal besiegt und bietet uns nun echtes, ewiges Leben an. Und deshalb reicht es auch, wenn wir mit der Martha bekennen: Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Amen. Ich lade euch jetzt ein, am Ende dieser Predigt mit mir